Vor mir, das wusste ich. Ich habe den Tag an einem Ort verbracht, wo man gerne alleine ist. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, aber es war mir danach, alles rauszulassen. Und in diesem Moment, so gegen 10 Uhr, ruft die Führerscheinprüfer an und sagen: Kommen Sie bitte sofort, alle anderen sind vor Ihnen durchgefallen, wir prüfen Sie jetzt. Da geht sogar das Licht aus vor Schreck. Also, ihr könnt euch vorstellen, dass mir das mit meiner Nervosität nicht unbedingt geholfen hatte, zumal der Ort, wo die Prüfung stattfinden sollte, circa 20 Kilometer weg war. Und ich so, mein Vater war an dem Tag da, das war sehr schön, der hat dann gesagt, komm, ich fahr dich. Bin dann hingefahren, ne? Wurde dann erstmal noch angeraunzt, warum ich so spät komme, wo ich sage, ich habe keinen Führerschein, wie soll ich herkommen? Aber das war dann ganz spannend. Also ich kann euch so viel sagen, ich habe bestanden an dem Tag als Einziger, trotz gewisser Voraussetzungen, aber das war eine furchtbare Prüfung. Ich bin wirklich 1000 Tode innerlich gestorben. Und ich glaube, so Prüfungen kennen wir ja immer wieder, das gibt es ja immer wieder in unserem Leben. Durch mein Ingenieurstudium bin ich durchgefallen an den Prüfungen. Ich habe aber wieder altgriechisch bestanden, da war ich wieder dankbar, wo ich dann das andere gemacht habe. Da war ich wieder sehr dankbar. Und so gibt es Prüfungen, die wir bestehen, und es gibt Prüfungen, die wir nicht bestehen. Sie fordern uns heraus. Manchmal machen auch nicht bestandene Prüfungen was mit uns. Sie beeinflussen vielleicht unser Leben und sie fordern uns heraus in dem Sinn, wie es vielleicht weitergeht. Ne? Thema Selbstbewusstsein. Traue ich mir das nochmal zu? Jetzt ist es so, dass wir in der Bibel durchaus auch Stellen haben, dass Gott prüft, dass Gott uns prüft. Dieses Wort peirazo im Griechischen, das heißt prüfen oder versuchen, und kommt circa 200 Mal vor in der Bibel, auch im Alten Testament und am anderen Wort. Und da steht ein und dasselbe Wort für Versuchung: Gott prüft, der Teufel versucht. Die Bibel bekennt den Teufel klar als Person, das glaube ich auch, nur nicht mit Hörnern oder Pferdeschwanz, das ist eine Erfindung der Kirche aus dem Mittelalter, steht auch nirgendwo in der Bibel, das ist ein bisschen subtiler, aber wer an Gott glaubt, gesteht sich auch ein, dass es da jemand gibt, der versucht uns vom Weg abzubringen, versuchen. Und wo der Teufel uns versucht, von Gott abzubringen, nicht an ihn zu glauben, nicht mit ihm zu leben. Und eins muss man ja mal sagen, das ist ja schon ein raffinierter Fuchs, weil eins hat er ja geschafft, keiner glaubt mehr heute an ihn. Wenn ich von Gott spreche, sagen sie, ja, von Jesus wird es manchmal schon ein bisschen dünnes Eis, aber wenn ich dann vom Teufel spreche, du Fanatiker, aber das hat er ganz gut hinbekommen. Keiner glaubt mehr an ihn, der kann machen, was er will. Keiner sagt, dass es ihn gibt oder man darf es gar nicht sagen und das Böse ist ja in mir. Und so kann er schalten und walten, wie er will. Vielleicht war es die genialste Strategie des Teufels, dass er genau das umgesetzt hat. Als ich beim Militär war, ging es immer darum, hat man mir gesagt, den Feind müssen Sie nicht fürchten, den Sie sehen. Sie müssen den Feind fürchten, den Sie nicht sehen, weil der kann machen, was er will. Und vielleicht war es die Strategie des Teufels, genau das zu tun und umzusetzen. Er hat es völlig überspitzt, man hat es übertrieben im Mittelalter und heute glaubt man nicht an ihn. Aber wo Gott uns immer auch mal wieder prüft und herausfordert, geht es dabei nicht um eine Prüfung, wo man versagen könnte, weil Gott ja alles weiß. Es geht darum, bei diesem griechischen Wort parazo auch darum zu fragen, glaubst du das? Oder wie es der Willi am Eingang auch gesagt hat, ne? Glaubst du, dass Gott größer ist als diese Situation? Glaubst du, dass Gott es alles in der Hand hält, was dich da gerade vielleicht auch zurückhält, abstraft, verletzt, wo du gerade gefangen bist. Und dass diese Prüfung auch dazu stattfindet, damit wir erkennen, dass Gott größer ist als alles andere. Und ich denke, die größte Glaubensprüfung, die wir haben, ist ja die Frage, ist Gott wirklich existent? Das ist ja schon die erste Prüfung in dem Sinn, weil gesehen hat ihn jetzt so keiner mehr. Und wenn der Hebräer 11,1 schreibt, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, dann ist es klar, dass es darum geht, diese Prüfung, ich kann es nicht sehen, ich kann nicht alles erkennen. Es gibt das Versprechen, wir werden eines Tages alles sehen und erkennen. Aber das gibt es im Alltag so jetzt nicht. Was machen wir in diesen Prüfungen, wo vielleicht Gott uns herausfordert und fragt, sag mal, glaubst du mir, dass ich da bin? Glaubst du mir, dass ich dich trotzdem lieb habe? Und glaubst du mir, dass ich diese Dinge, die dich vielleicht jetzt gerade komplett aus dem Konzept bringen, in der Hand habe? Glaubst du das? Ich möchte mit euch heute in eine Geschichte reingehen aus Johannes 6, die Verse 1 bis 14, wo Jesus seine Jünger prüft. Und ich möchte die einzelnen Stadien der Prüfung mit euch betrachten. Das steht im Johannesevangelium, Johannes 6, 1 bis einschließlich 14. Da fangen wir an. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an Kranken tat. Jesus ging aber hinauf auf den Berg, setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber nahe des Passafestes, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Und dies sagte er aber, um ihn zu prüfen. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brote reichen nicht für sie hin, dass jeder auch da ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das unter so viele? Jesus sprach: Mach, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an der Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie von denen aus, die sie lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welchen denen gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dies ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das ist ein wunderbarer, fortlaufender Kontext, aber dafür haben wir heute Morgen nicht ganz die Zeit. Wir erleben hier was ganz, ganz Spannendes. Jesus prüft. Wir haben das, ist uns schon aufgefallen, dass es in diesem Text vorkommt. Jesus prüft. Und ich möchte noch mal eingangs sagen, Jesus prüft, um unseren Glauben zu stärken, weil er wissen will, bist du in diesem Moment das, was du sagst? Glaubst du das jetzt auch? Vertraust du mir auch? Und eins ist mir auch ganz wichtig, bei diesen Prüfungen Gottes können wir nicht durchfallen. Weil Gott kennt das Ergebnis. Das heißt, du kannst Gott auch nie enttäuschen. Enttäuschen kann ich nur jemand, wenn ich ihm was vormachen kann. Gott kann da nicht enttäuscht sein, weil er alles weiß. Und das finde ich so schön. Und jetzt haben wir hier eine Angelegenheit. Sie sind an dem See Tiberias, See Genezareth ist das. Tiberias ist der lateinische Name für diesen See. Ist eine Einöde, wo sie sich gerade befinden. Und es ist eine große Volksmenge gefolgt, weil vorher Jesus natürlich geheilt hat. Und die Leute waren begeistert und sind ihm auch in diese Einöde gefolgt. Wir lesen von 5000 Männern. Es war damals so, dass man nur die Männer gezählt hat. Frauen und Kinder können durchaus dabei gewesen sein. Aber wir arbeiten mal mit der klaren Zahl 5000. Vielleicht sollte ich noch hinzusagen, um die Brisanz der Situation klarzustellen, 5000 hungrige Männer. Ihr Frauen wisst, von was ich rede. Und das ist der Punkt, wo das so das passiert und wo sie reingestellt nicht sind. Und Jesus will seine Jünger prüfen. Und er fragt sie, diese erste Prüfung, glaubt ihr eigentlich, dass ich dieses Problem lösen kann? Das ist schon die erste Prüfung, die hier stattfindet, mit dieser Frage, was wollen wir denn tun? Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Er stellt diese Frage, was machen wir denn jetzt? Und vielleicht kennst du diese Frage auch als eigene Prüfung. Man steht immer manchmal vor Tatsachen und weiß gar nicht, was man tun soll. Da ist eine Diagnose, ein schwieriges Gespräch, da ist eine Prognose, da ist vielleicht keine Hoffnung mehr. Und jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt damit? Glaube ich, dass Gott es in der Hand hält oder glaube ich, dass Gott eine Lösung schafft? Und dann finde ich es schön, der Philippus kommt und rechnet es durch. Ich mag das einfach, das ist der kühle Rechner, das ist der sich hinsetzt, logisch denkt, was haben wir? Also wir haben für 200 Denare, Brote reichen nicht aus, 200 Denare ist so 8 Monatsgehälter, kann man sagen, ein Arbeiter hat 1 Denar am Tag verdient. Also es ist gar nicht so schlecht, was man hat, aber er sagt, das reicht nicht. Das Finanzielle, das was ich bringen kann, das was ich als Ressourcen habe, reicht in diesem Moment nicht. Das ist ja meistens das, wo wir merken, dass es eine Prüfung ist. Wenn wir merken, es reicht nicht, was ich habe. Weder mein Intellekt, noch meine Beziehungen, noch mein Geldbeutel, noch meine Erfahrungen, noch sonst irgendwas. Es reicht nicht, was ich hier habe. Vielleicht ist es ja gerade auch deine Situation, wo du merkst, es reicht gerade nicht. das, was ich bringen kann, was ich machen kann, es reicht nicht. Ich habe vielleicht ein bestimmtes Ziel, ich möchte gern was erreichen, möchte auch gern Menschen erreichen, ich möchte vielleicht sogar für mich persönlich was retten, manchmal Anstand und Sitte in meinem Umfeld, ich möchte Menschen erreichen, ich möchte Menschen lieben und ich bringe das nicht. Ne? Ich bringe nicht genug Liebe auf für das Ganze. Ich möchte gern vergeben, um frei zu sein, aber ich bekomme es nicht hin zu vergeben. Es reicht nicht. Und ich nehme mir das fest vor, ich lese die Bibel und ich bete und ich sage, Herr, mach das. Aber am Ende reicht es eben nicht. Was ich so spannend finde an dieser Stelle, und ich glaube, das hat vielleicht auch Jesus kurz gefreut, er wusste ja, was er vorhatte, war der Andreas, ne, noch einer der Jünger. Das ist immer der, der Menschen zu Jesus bringt, macht er später auch mit ein paar Griechen, hat ja einen griechischen Namen. Und dann bringt er ihm da ein und dann sagt er, da ist ein kleiner Junge hier, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische. Das ist doch mal ein Glaubensanfang. Ne? Ich habe 5 Brote, Gerstenbrote. Gerstenbrot ist übrigens das allerbilligste Essen, was man damals haben konnte. Das war eigentlich für Tiere vorbestimmt. Nur wenn Hungersnot war oder man wenig hatte, aß man auch Gerstenbrote als Menschen. Dann hat er noch 2 Fische dabei und sagt, das hat er. Aber dann kommt dieser berühmte Satz, aber was ist dies unter so viele? Was bringt das denn? Entmutigt. Entmutigung findet schnell statt. Vielleicht hast du einen euphorischen Anfang auch im Glauben gemacht. Vielleicht hast du gesagt, ich will mit Jesus leben. Ich finde es so toll. Ich kriege die Perspektive Ewigkeit. Ich weiß, wo ich hingehe, welches Ziel ich habe. Ich habe Vergebung und bedingungslose Liebe in meinem Leben. Und dann kommt etwas und man ist völlig entmutigt. Ich habe mir das aber anders vorgestellt, mein Leben. Ich habe mir das aber anders vorgestellt, wie das jetzt laufen sollte. Ich hatte doch andere Pläne, die übrigens gar nicht irgendwie im Widerspruch zu Gottes Plänen sein müssten. Ne? Dass man sagen müsste, ich wollte doch gar nichts jetzt machen gegen dich, Gott, sondern ich wollte dir eigentlich folgen. Und plötzlich ist man entmutigt, wo man plötzlich keine Liebe, keine Kraft und keine Geduld und keine Zeit mehr hat. Und wo einem alles vielleicht zu viel ist. Und wo dieser Satz dann kommt, was ist dies unter so viele? Was bringt das schon, ne? Auf gut Deutsch? Was kann ich denn machen? Es reicht nicht. Ich finde es so spannend, dass Jesus, und das ist immer die größte Prüfung, genau mit diesem Mangel eigentlich, mit diesen 5 Gerstenbroten und 2 Fischen arbeitet. Mit dem, wo das Prädikat drüber steht, das reicht nicht, das ist nicht genügend, das ist nicht ausreichend, das wird nicht funktionieren. Genau mit dem arbeitet dann Jesus später weiter. Und wir haben es gelesen, daraus entsteht Überfluss. 12 Körbe, mehr als 12 Körbe. Vom Fisch wissen wir nicht, ob es mehr wurde, aber von den Broten wissen wir es. Das heißt, wir dürfen, und jetzt kommt diese Prüfung, die ich da durchaus immer wieder sehe, mit der Prüfung, mit unserem Versagen, mit dem, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, mit dem dürfen wir zu Jesus gehen. Und manchmal schämen wir uns, manchmal denken wir, das kann ich doch nicht machen. Jesus kennt doch mein Versagen und mein Zerbruch. Jesus weiß doch, wie das alles gelaufen ist. Und jetzt soll ich zu Jesus kommen. Wer bin ich denn, dass ich da Jesus noch bitten darf? Aber nimm das und bring das zu Jesus. Den ganzen Mangel, den ganzen Zerbruch, alles, was kaputt ging, den Schmerz. Das Leid, alles, was dich abhält, alles, was dich vielleicht auch gefangen hält, weil du sagst, es reicht nicht, bring es zu Jesus. Und ich finde es so schön, dass wir mit allem kommen können. Wisst ihr, das Tolle an Gott ist, an Jesus Christus, unseren Herrn Gott ist, dass er mit allem arbeiten kann, auch mit Versagen, auch mit Zerbruch. Auch mit dem, wo du sagst, ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Und ich weiß auch gar nicht, wie die Zukunft aussieht. Mit dem kann Jesus alles arbeiten. Wisst ihr, wir hätten jetzt auch die Situation haben können, und da finde ich mich durchaus auch wieder, dass die Jünger jetzt drüber verhandelt hätten, weil Jesus fragt sie ja, dass sie sagen, wieso fragt er uns das jetzt? Wieso will das Jesus jetzt? Wir bleiben ja oft an diesen Fragen der Prüfungen hängen. Warum bin ich jetzt in dieser Situation? Warum ist das jetzt so? Und dann kommt Hader und Zweifel und wir stellen uns gegen Gott und sagen, warum hast du mich da jetzt hineingeführt? Übrigens oft eine Situation in der Bibel. Also wenn du diese Frage dir stellst, bist du in guter Gesellschaft in der Bibel. Wir haben unzählige Propheten, die zu kämpfen hatten mit den Wegen Gottes. Jeremia ist mein Liebling. Ich will das nicht. Das war eine klare Formulierung über Gott. Klar kommt dann noch, ich folge dir, aber ich will das nicht. Und ich habe schon gesagt, 23 Jahre hört ihm keiner zu. Das ist mal eine Herausforderung des Alltags. Aber bleiben wir oft an der Frage der Prüfung hängen oder widmen wir uns diesem Gott? Diese Prüfung war, dass wir mit dem, was gerade passiert ist, mit dem, was uns knechtet, das zu Jesus bringen. Nicht versuchen, uns mit uns selber das auszumachen, wie man es gerne macht, ne? Weil ich bin mein eigener Chef, ich kann das am besten und ich will ja auch keine Schwäche zugeben. Ich spreche jetzt vielleicht besonders die Männer an. Das ist ja manchmal, ne? Wir sind noch nicht schwach, wir sind stark. Das ist übrigens ursprünglich vollkommen germanisches Denken noch, wo wir da geprägt sind, trotz der Modernisierung und was wir alles für Erkenntnisse haben. Aber im Prinzip sind wir immer noch die stählernen Germanen zu sein. Voll Bier und immer mit dem Schwert und Schild unterwegs. Es waren die Römer, die das so beschrieben haben, nicht ich. Aber der Punkt ist, die Prüfung ist, ich gehe damit zu Jesus, mit meiner Ungeduld, mit meiner Lieblosigkeit, mit meinem Mangel, mit meinem Verlust. Oder wie es mal in 1. Petrus steht, ne, ich werfe alle meine Sorgen auf ihn. Und davor steht was Schönes, demütigt euch unter die Hand Gottes. Also habt den Mut, abzugeben und Gott die Sachen hinzuwerfen. Und dann steht da auch die Verheißung, denn er ist besorgt um euch. Ja, ich weiß, dass das nicht gut gelaufen ist. Ich weiß, dass es dir nicht gut geht. Bring es mir. Die Erkenntnis war, das reicht nicht. Das hat Andreas gleich eingebaut. Und die nächste Prüfung war, dass Jesus sich gar nicht erklärt. Wir hätten ja immer gern so eine Erklärung, was da jetzt passiert und wie man das macht. Und ach, was würde ich durchhalten, wenn ich wüsste, wie der Plan Gottes hinter diesem ganzen Versagen und Zerbruch ist. Oh, und ich hatte oft schon meine Fragen. Ich habe auch Zerbruch erlebt. Ich wollte teilweise nicht mehr mit Gott zu tun haben in einem absoluten Zerbruch. Ich habe gesagt, nie wieder irgendwas. Das ist mein persönlicher Glaube und ich glaube, aber bitte keine Gemeinde oder schon gar keinen Dienst in der Gemeinde. Ja, ich kenne Zerbruch. Und die Frage war dann immer, was passiert da jetzt, was mache ich? Und dann musste ich eins machen, ich musste aushalten. Ausharren. Und genau das ist die Situation der Jünger, weil Jesus macht jetzt etwas, er sagt den Leuten, sie sollen sich lagern. Er sagt ihnen auf gut Deutsch übersetzt, sagt den Leuten, es gibt was zu essen. Und jetzt müssen die Jünger da rumgehen, sie wissen nicht, was Jesus vorhat und müssen den Leuten sagen, setzt euch hin. Und dann fragen die Leute, warum soll ich mich setzen? Es gibt wahrscheinlich hoffnungsvoll, wie wir sind, zu essen. Reichhaltig. Das Buffet wird gleich aufgebaut. Ich weiß es nicht. Es war sicher auch eine herausfordernde Situation für die Jünger. Aber was war es? Es war Gottes Wort in diesem Moment vertrauen. Und das ist diese Prüfung, die ich auch hier sehe. Ich vertraue, wenn Jesus mir sagt, mach das in seinem Wort. Und ich sehe es nicht, ich fühle es nicht, ich weiß nicht, was draus wird, ich mache es. Und das ist Glaube, das ist Vertrauen. Und vielleicht ist es gerade deine Prüfung. Vielleicht würdest du gerade gerne nicht machen. Vielleicht würdest du gerne dich nicht an Gottes Wort halten. Und sagen, nee. Erst wenn es mir besser geht, erst wenn ich die Lösung habe. Aber die Prüfung für uns ist immer, und da fordert uns Jesus auch durchaus heraus, wo er sagt, hey, vertrau mir trotzdem, jetzt, mach das trotzdem, bleib trotzdem in der Liebe und Barmherzigkeit. Du hast vielleicht allen guten Grund, richtig sauer zu sein und du würdest am liebsten zum Nachbar rübergehen und ihm die Mülltonne anzünden. Der Gedanke kann kommen. Aber der Punkt ist, ich bleibe bei Gott, ich bleibe in seinen Geboten, ich mache das, was er sagt. Und was sagt er? Sagt den Leuten, sie sollen sich setzen, es gibt zu essen. Und das Nächste, wo Jesus in dieser Prüfung mit seinen Jüngern, und es geht ja darum, dass die Jünger erkennen, dass er der Herr ist. In guten wie in schlechten Zeiten. Jetzt kommen gleich die guten Zeiten, direkt danach kommt ja der berühmte Sturm. Haben wir vor ein paar Wochen drüber gehört von mir, mit Petrus, mit dem Sturm. Also Jesus ist der Herr im Guten, Jesus ist auch der Herr im Sturm. Das beweist er hier direkt nacheinander. Und was macht Jesus? Die Jünger sagen, sie sollen sich hinsetzen und dann fängt Jesus an zu beten und zu danken. Er fängt an, nahm die Brote und als er gedankt hatte, es wird wahrscheinlich ein ganz typisches jüdisches Dankgebet sein, vielleicht sogar ganz kindlich, was Jesus da betet. Aber ich finde dieses so schön, in den Prüfungen weiter beten, weiter zu beten, weiter sich an ihn zu richten. Und ich möchte es gerade aufgreifen, weil es ja auch in 1. Thessalonicher steht, was ist der Wille Gottes? Ne? Das ist die Freude, beten ohne Unterlass und vor allem danken. Ich weiß, dass es in schwierigen Prüfungszeiten noch schwerer ist zu danken. Für was soll ich danken? Aber ich kann dir an diesem Punkt hier zurufen, auch wenn du gerade keinen Grund hast zu danken, es gibt immer einen Grund, warum wir danken können, weil er ist da. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ein Versprechen, wo Jesus gibt. Ich sage, ich sehe das alles, ich habe das alles in der Hand, ich bin bei dir. Und ich finde es, tut mir leid, ich wiederhole es immer wieder an meinen Predigten, aber ich finde es so schön in Offenbarung 21, wo er dann sagt, ne, alle Tränen werden abgewischt, es wird kein Leid mehr und kein Geschrei sein. Ja, wie wischt man denn Tränen ab von einem Kind auf dem Schoß des Vaters und der Mutter? Sagt er, ich weiß, da wird Trost sein, den du niemals ermessen kannst. Da wird eine Erkenntnis sein, dass ich nie abwesend war, auch wenn du das in diesem Moment dachtest. Das ist die Prüfung, die wir dann oft haben. Und dann zu danken, danke Jesus, ich habe gerade nichts zu danken. Das darf ruhig dein Gebet sein. Gebete müssen ehrlich sein. Aber ich danke dir, dass du da bist und dass du mich liebst. Und es kann sein, dass das nichts Gefühlsmäßiges ist, wo ich sage, wow, jetzt fühle ich mich gut. Ich habe eine Duftkerze angemacht und kann jetzt beten und dankbar sein. Sondern es kann sein, dass das Gefühl völlig dagegen steht. Aber es ist dieser erste Schritt im Glauben. Und ich sehe das durchaus, wir hatten hier gerade auch eine Kindersegnung. Und wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, wie machen denn kleine Kinder erste Schritte? Wackelig, unsicher. Und so kann auch unser Gebet sein in diesem Moment. Übrigens, ihr werdet euch vielleicht daran erinnern, die kleine Kinder hatten oder haben, wie machen sie die ersten Schritte? Sie machen sie wackelig, aber sie haben meistens irgendwo ein Ziel, Mama, Papa. Und dann strahlen sie und rennen drauf zu. Und selbst wenn sie hinfallen, ermutigen sie Vater und Mutter wieder aufzustehen und weiter zu rennen, zuzukommen, zu ihnen. So ist Jesus. Der steht immer da mit offenen Armen. Ich weiß, es ist wackelig in deinem Gebet, das ist deine Prüfung. Ich weiß, es ist herausfordernd, aber hör nicht auf. Und dann die nächste Prüfung. Die Jünger sagen, sie sollen sich hinsetzen. Sie wussten immer noch, wir haben 800 Denare, damit war noch kein Brot gekauft. Ne? Sie wussten immer noch zu dem Zeitpunkt, wir haben 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und das ist diese nächste Prüfung und da möchte ich euch Mut machen, rechne immer mit Gottes Handeln. Rechne immer mit Gottes Handeln, dass er das Unmögliche möglich macht, wie er es dann auch sagt in Lukas 18, 27, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Rechne damit, dass Gott etwas tut, was du weder sehen konntest, verstehen konntest, was du vielleicht gar nicht planen konntest. Wir sind ja so, was sind wir heute schlau und intelligent, was kann ich planen? Ich kann meinen Urlaub planen, ich versuche das auch, nur ich weiß, in Zeiten der Prüfung ist mir völlig egal, wo ich in Urlaub hingehe, da würde ich gerne nur den Tag oder die Nacht überstehen. Und dann kommt diese Sache, glaubst du, dass ich größer bin als all deine Lösungen? Und genau das ist es, was hier passiert. Dann teilte er sie denen aus, die da lagerten. Es fängt auch ganz banal an. Die Jünger haben mit 5 Broten angefangen und 2 Fischen. Sie teilen aus. Und ich kann mir vorstellen, wer war es? Philippus hat gerechnet, sagt also, dem gebe ich jetzt was, dem gebe ich jetzt was, oh oh, dem gebe ich was, oh oh, dem gebe ich was, wird immer kleiner, dem gebe ich was. Es wird aber nicht kleiner. Es kommt ein unglaublicher Überfluss zustande. Und das finde ich interessant an dieser Geschichte, dass Jesus nicht nur alle satt macht, sondern dass da was übrig bleibt. Die Grundversorgung für die nächsten Tage war gesichert. Spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Und sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbrosen, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Von den Fischen wissen wir nichts. Ob das nochmal so ein zweites großes Fischstäbchen fest war, weiß ich nicht. Aber wir fahren von den Broten. 12 Handkörbe bleiben übrig. Mit was fing es an? Mit der Prüfung und der Frage, wie soll ich das machen? Und mit der Prüfung frage ich, fange an auszuteilen mit dem, was ich habe. Und am Ende ist ein unglaublicher Überfluss da. Das konnte man nicht sehen. Ich weiß nicht, in welcher Prüfungsphase du gerade drin steckst. Kann sein, dass du gerade keine Prüfungen hast. Halleluja, dann lobe und preise den Herrn. Kann sein, dass du gerade mitten in irgendeiner Prüfungsphase bist, wo du dich fragst, ich habe versagt, ich habe Mangel, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich weiß auch nicht, was das soll. Und dass es immer die Frage ist, wo man dann nicht hängen bleiben darf, sondern sagen kann, und ich will mich gerade bewusst jetzt auf Christus ausrichten. Kann sein, dass du da drin bist. Ich möchte dir Mut machen, vertraue Gott. Weil letztendlich ist es immer eine einzige Sache im Glauben. Es geht nicht darum, wie oft du beten kannst. Es geht nicht darum, wie gut deine Bibelkenntnisse sind. Und es geht auch nicht darum, wie oft du in der Gemeinde bist. Das spielt nur für mich eine Rolle. Aber ich hake das ja immer ab, das ist ja kein Problem. Aber der Punkt ist, glaube und vertraue Gott. Und es ist am Ende immer dieses Vertrauen. Und es ist, wie ich schon gesagt habe, ein kindliches Vertrauen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht, aber ich vertraue dir, mein Herr und mein Gott, sagt Thomas in der Prüfung des Zweifels, wo er verzweifelt und zweifelt an dem. Und dann sagt er am Ende, als Jesus auf ihn eingeht, mein Herr und mein Gott. Und so würde ich die Prüfung gern nochmal zum Abschluss zusammenfassen. Die erste Prüfung ist, glaubst du, dass Jesus das lösen kann? Hast du dieses, und nochmal als kindliches Vertrauen, glaubst du ganz kindlich, dass Jesus das lösen kann? Die zweite Prüfung ist, bring es zu Jesus. Auch das Versagen, auch die Sünde, er ist der Experte für Sünde. Der sagt ja auch, was man damit machen soll. Bitte um Vergebung und dir wird vergeben. Dann die dritte Prüfung, harre aus und bleib im Wort treu. Harre aus, halte aus. Du weißt nicht, was Gott vorhat und er hat einen ganz anderen Zeitplan als wir. Ich weiß, ich bin völlig ungeduldig. Ich möchte immer gleich alles hier und jetzt und sofort und immer alles gleich wissen. Es funktioniert bei Gott nicht, haben vielleicht manche auch schon erkannt, aber Gott handelt. Und die vierte Prüfung, bete und danke dafür, dass er da ist. Oder wie es der Willi auch vorher gesagt hat in Johannes 16, 33, dass Jesus auch schon alles besiegt hat. Das Griechisch Nike. Wir sagen überwunden, aber eigentlich heißt es übersiegt, aber ist ein bisschen holprig im Deutschen. Aber Nike ist der Sieger im Griechischen, Altgriechischen. Ihr seht, ich habe es bestanden. Aber der Punkt ist, dieses besiegt hat er alles. Er hat deine Sorgen besiegt, er hat deine Ängste besiegt, er hat alles besiegt. Und dann fünftens, diese Prüfung des Austeilens. Im Wort Gott treu bleiben, Prüfung für uns, rechne mit Gottes Handeln. Und ich möchte nochmal auf diesen letzten Punkt eingehen. Es war am Ende Überfluss. Das war nicht zu erkennen, nicht zu sehen. Die Jünger hatten das Ziel, die Menschen satt zu machen. Jesus hatte das Ziel, dass der Überfluss ist. Und das ist diese große Allmacht Gottes, das kann er. Und ich weiß, dass dieses Bekenntnis ist, Gott, du bist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Ein Bekenntnis ist manchmal unter Tränen, im Schmerz und im Leid. Aber wir dürfen in diesem Moment in der Gemeinde genau dieses Bekenntnis machen, weil es gibt nichts Besseres und nichts anderes. Ich würde euch gerne, wie ich es gerade in letzter Zeit gerne praktiziere, eine Gebetsgemeinschaft machen. Wer möchte, darf beten. Und ich würde einen Abschluss machen mit dem Vater Unser. Ich möchte euch einladen, wer will, darf beten.